Heute Morgen predige ich über eine Aussage von einer Geschichte von Jesus, wo er sich mal absetzt an die Küste des Mittelmeers, um Stille zu haben. Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jenem Gebiet her und schrie laut: Erbarme dich, meiner Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon schwer geplagt. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Doch er antwortete und sprach: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam sie, warf sich vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sagte: Gewiss, Herr, auch die Hunde zehren ja nur von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ja, interessante Frage: Wie viel Vertrauen haben Sie zu Jesus? Was denken Sie über ihn als Person? Wie kennen Sie ihn? Einer mit einem offenen Herzen? Einer mit einer kalten Schulter? Hier zieht sich Jesus zurück mit seinen Freunden in die Gegend von Tyrus und Sidon, das heißt zwei Küstenstädte am Mittelmeer. Das heißt, er geht aus dem Gebiet heraus, das die Juden bewohnen, denn dort ist er gerade in letzter Zeit auf sehr viel Ablehnung gestoßen. Die Leute haben ihm Vorwürfe gemacht und Ratschläge, was er alles anders machen sollte. Es ist interessant, wo Jesus auf Widerstand stößt, kann es auch sein, dass er sich mal eine Zeit lang zurückzieht, einfach nicht mehr da ist. So wie hier. Außerdem war er im Ausland unbekannt, dachte er. Das heißt, da kamen nicht gleich Tausende von Menschen, um ihn wieder zu umlagern, sondern er konnte mal mit seinen Freunden in der Stille zusammen sein und ausruhen. Aber es stimmte nicht ganz. Hier taucht eine Frau auf, der sozusagen diese Begegnung mit Jesus vor die Füße gelegt wird. Wenn Jesus da nicht hingegangen wäre, hätte sie ihn vielleicht nie getroffen und hätte ihr Anliegen gar nicht weitergeben können. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ist, ob Ihnen auch schon mal so eine Begegnung mit Jesus vor die Füße gelegt wurde. Vielleicht in Gestalt eines Arbeitskollegen, der Christ war oder ist und mit Ihnen Gespräche führte und regelmäßig für Sie gebetet hat. Vielleicht in Gestalt irgendeines interessanten Besuches, den Sie hatten. Ja, wie auch immer, vielleicht irgendein Sportkollege, wo Sie spüren, der hat noch eine andere Bahn, auf der er läuft in seinem Leben. Ja, sie nutzt die Chance und bittet Jesus, ihr zu helfen, weil ihre Tochter geplagt ist. Wenn Kinder geplagt sind, sind auch Eltern geplagt. Klar, das eine lässt sich von dem anderen nie trennen. Und sie bittet um Hilfe, wobei sie meint, ihre Tochter sei dämonisch belastet. Das ist ja ein interessantes Gebiet. In meiner Theologie, die ich studiert habe, gab es keine Dämonen und keine Engel, weil man sich an die Aufklärung hängte, wo so außerirdische Einflüsse ausgeklammert sind. Heutige Jugend weiß, dass es sowas gibt. Wenn ich mit Konfirmanden über Glaube oder Aberglauben spreche und so das Stichwort Tische rücken und ähnliche Dinge erwähne, muss ich ihnen früher immer erklären, was das ist, oder Gläser rücken, wie das geht. Heute sagen sie: Herr Lotz, habe ich gemacht, funktioniert prima. Oder auch: funktioniert nicht so toll. Das heißt, sie haben schon Erfahrung mit diesem Gebiet, das in diesen Bereich des Spiritismus hineingeht. Und damit kann man ja auch sehr schnell irgendwelche Belastungen in sein Leben holen, die bis in den gesundheitlichen Bereich hineingehen. Ja, sie bittet um Hilfe und Jesus schweigt. Interessant ist, wenn Gott schweigt, wenn Jesus schweigt, was das bedeutet. Ist das Ablehnung, Blockade oder einfach Unhöflichkeit, oder steckt mehr dahinter? Meine Frau und ich lesen so ein Andachtsbuch und da war eine interessante Formulierung mal, da hieß es: Wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann suche sein Herz. Fand ich interessant. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann suche sein Herz. Das heißt, näher ran. Und ja, sie schreit einfach weiter, ruft um Hilfe und hat die richtige Anrede, Sohn Davids. Das war die Anrede für den Messias. Sie wusste also, hier steht nicht nur ein Jesus von Nazareth, sondern dort ist dieser Messias Gottes. Das heißt, die Person, die in der Welt einmal sehr viel bewegen kann und wird. Und an die wende ich mich, dass sie mir hilft. Die Jünger bitten Jesus und sagen, bring sie doch zum Schweigen, das ist ja wirklich unangenehm, wie die hier rumschreit. Fertige sie ab, schick sie weg, erfülle doch ihren Wunsch und schick sie nach Hause. Interessant, wer das Neue Testament mal gelesen hat, Jesus hat nie einen Kranken wieder krank nach Hause geschickt. Nie, keine einzige Geschichte ist da bekannt, sondern die erfuhren, wenn sie schon kamen, immer eine Hilfe. Aber er blockt auch seine Jünger ab und sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, er wusste genau, was sein Auftrag ist. Und es steht schon im Alten Testament, dass Gott diesen Messias zu seinem Volk Israel sendet. Da gibt es so Hesekiel 34, ein ganzes Kapitel über diese verlorenen Schafe und über den Hirten, der sich um sie kümmert. Das ist Jesus. Aber dann geht es weiter bei Jesaja, dass er auch zum Licht der Völker wird. Also nicht nur in Israel bleibt, sondern einmal Bedeutung für die ganze Welt gewinnen wird. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich oder wir kriegen ja oft ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns um eine Person kümmern und die nächste stehen lassen. Ja, oder so als Pfarrer können Sie ja eigentlich immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, könnten immer noch mehr Leute besuchen, sich mehr um Mitarbeiter kümmern, mehr Literatur lesen, Dinge besser vorbereiten. Aber ich fand es interessant, Jesus konnte ganz klar sich abgrenzen und sagen, das ist mein Auftrag und das nicht. Ohne Schuldgefühle zu haben. Ja, an der Stelle geben wir oft nach, mit wir meine ich bewusst auch mich, aber Sie sicher auch, um irgendwo eine Unruhe im Leben auszuschalten. Und wenn wir nachgeben, meinen wir ja, dann bin ich diese Unruhe los. Ja, so geben Großeltern ihren Enkel nach, wenn die wieder mal Geld wollen. So gibt manche vielleicht einem Partner nach, der unbedingt bei ihm sein möchte, obwohl er feststellt, das ist vielleicht gar nicht der Passende für mich. Aber da nimmt man erstmal ein Stück Spannung raus, wenn man ihm nachgibt. Und vieles mehr. Ja, Jesus erfüllt den Wunsch der Jünger nicht. Er gibt nicht nach, sondern er lässt die Frau stehen und schreien. Aber die Frau bleibt nicht stehen, sie kommt näher, sie wirft sich ihm zu Füßen. In der Bibel steht, dass sie ihn angebetet hat und bittet, Herr, erbarme dich, Herr, hilf mir. Das heißt, sie geht näher ran und nicht etwa auf Distanz. Sie hätte ja jetzt auch anders reagieren können, hätte sagen können, na, diese Juden, die wollten schon immer was Besseres sein und wollten mit uns nichts zu tun haben. Ja, Juden dachten oft, Heiden ist das Brennholz für die Hölle. Ja, gut, dass sie da sind, damit es da was zu brennen hat. Wir sind natürlich die, die den Himmel bevölkern. Sie hätte also zynisch reagieren können, ironisch oder sauer. Das tut sie nicht, sondern sie geht näher ran mit ihrem Anliegen zu Jesus. Ja, und Jesus fertigt sie ab und sagt, es ist nicht so gut, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden gibt. Wörtlich den Hündlein, den Schoßhunden, ja, die so im Haushalt sind. Also nicht diesen Straßenkötern, die es ja in diesen Ländern überall gibt, sondern den Schoßhunden, die zu Hause gehalten werden. Wobei er damit natürlich auch ein Schimpfwort aufgreift. Die Juden haben Heiden als Hunde bezeichnet. Es ist interessant, dass Jesus hier ein Wort gebraucht, das allgemein üblich war, aber keineswegs ein Kompliment ist. Wie kann Jesus solche Worte gebrauchen? Fragezeichen. Aber ich denke, dass er diese Frau liebte, trotz alledem. Und das Interessante ist, die Frau beschwert sich nicht und sagte, hey, wie kannst du mich so nennen? Ich dachte, du wärst der Messias. Hat man da nicht ein anderes Vokabular? Sondern sie gibt ihm recht. Sie sagt, ja, Herr. Aber auch die Hunde, die Hündlein, essen ja diese Brosam auf, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen. Das heißt, man muss den Kindern gar nicht das Brot wegnehmen. Die können ihr Brot behalten, aber es bleibt ja noch was übrig. Und das reicht dann auch noch für die Hündlein. Und das beeindruckt Jesus, sodass er sie lobt über ihrem Glauben und sagt, O Weib, dein Glaube ist groß. dir geschehe, wie du willst. Das heißt, sie weiß jetzt, ist meine Tochter geheilt? Die war wahrscheinlich nicht mit dabei, sondern zu Hause vermutlich. Und hier heißt es, ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Das heißt, ihr Glaube wurde, ja, wie soll man sagen, erfüllt. Belohnt ist vielleicht nicht ganz das passende Wort, obwohl es auch in der Richtung liegt. Sie hat erreicht, was sie wollte. An der Stelle wird auch deutlich, Eltern sind verpflichtet, für ihre Kinder zu beten. Nicht nur, wenn es ihnen schlecht geht, wie hier, sondern auch sonst. Eltern sind verpflichtet, für ihre Kinder zu beten. Vor Jahren hatte ich mal Kontakt mit diesem christlichen Verleger, Herrn Hensler, den viele kennen, weil sie seine Bücher kaufen. Und der war noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs damals eingeladen als ein europäischer Vertreter, davon gibt es ja viele, bei dem amerikanischen Gebetsfrühstück des Präsidenten. Und da saß er dem russischen Botschafter gegenüber und dachte, na, wenn du da schon sitzt, kannst du dich mit ihm ja auch unterhalten. Und fragte ihn, sagen Sie, beten Sie sonst auch? Wobei Kommunisten ja nicht beten, weil sie sagen, Gott gibt es gar nicht. Und der Botschafter meinte, ja, ich bete zweimal im Jahr. Einmal hier bei diesem Gebetsfrühstück. Und einmal im Jahr besuche ich meine Mutter in Russland. Und ja, die lässt mich nie ohne Gebet aus dem Haus gehen. Fand ich also interessant, auch ein kommunistischer Botschafter, der eine betende Mutter hat. Sicher nicht nur, wenn er da ist, sondern vermutlich auch, wenn er nicht da war, die für ihn gebetet hat. Ja, jetzt wäre die Frage, wie sieht es aus mit Ihren Gebetserfahrungen? Hatten Sie da auch schon manchmal den Eindruck, dass Jesus Ihnen die kalte Schulter zeigt, dass er Sie stehen lässt, dass nichts passiert, dass die Dinge vielleicht sogar noch schlimmer werden als besser, dass Gott schweigt? Oder haben Sie auch darüber hinaus gemerkt, ich darf weitergehen, um weiter zu beten für dasselbe Anliegen, oder ich muss mein Anliegen vielleicht auch verändern, das kann ja auch sein, dass man die Gebetsrichtung verändert und ein anderes Ziel wählt und vielleicht spürt, die Gesundheit wird nicht wiederhergestellt, dass ich dann anfange zu beten, dass jemand Kraft hat, den Schmerz zu bewältigen, dass er Kraft hat, loszulassen, dass er Frieden findet in Gott. Es kann sein, dass wir die Richtung verändern müssen, aber die Frage ist, wofür bete ich? Und was erlebe ich als Antwort dieses Gebetes? Ich denke an meine erste Klostermüll-Freizeit, wo ich mit Konfirmanden 1969 in die Klostermühle fuhr. Und dort vorher war ich ermutigt worden durch einen Freund, der aus Berlin kommend mit seinen Freundinnen dort gewesen war. Die waren dann so bis an die Berliner Grenze gefahren, wo man ja damals durch die DDR fahren musste noch. Und war dann mit dem Fahrrad zur Klostermühle gefahren. Und dort haben sich alle Freunde für ein Leben mit Jesus entschieden, sodass sie dann hinterher in Berlin einen Hausbibelkreis für Jugendliche gegründet haben. Insofern erwartete ich also, wenn ich mit meinen Konfirmanden in die Klostermühle fahre, dass ich genauso wie bei diesem Freund alle für Jesus entscheiden. Vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht auch nicht. Ich habe sehr viel gebetet und dort in der Klostermühle war ein Gastsprecher, ein junger Mann, der sich alle Mühe gab, sehr freundlich war, sehr lieb und im Prinzip überhaupt keinen Kontakt zu den Teenies entwickelte. Das heißt, sie hörten ihm geduldig zu, aber es hat sie nicht beeindruckt. Dann kam der letzte Abend, es hatte sich überhaupt nichts bewegt, im Gegenteil war eine gewisse Unruhe da. Und dann kam dieser Gründer der Fackelträger vorbei auf der Reise mit Jer Thomas, mit seinem Spitznamen, und war todmüde, wollte nur dort übernachten, aber ich habe Sturm. Ja, gebetet, dass er spricht an diesem Abend. Denn dieser Freund mit seiner Familie war einmal, seine ganze Familie durch ein Kaffeetrinken von diesem Mädchen Thomas zum Glauben gekommen. Sonntagmittag, sie hatten ihn als Gast nach irgendeiner Veranstaltung. Und insofern habe ich Sturm gebetet und dann hat er sich breitschlagen lassen zu reden. Hat so ein paar Storys erzählt, was er erlebt hat, wie da so eine Frau beim Reifenwechsel auf der Straße zum Glauben kam an Jesus, dann in Österreich Religion unterrichtete und dann ein bisschen Schwierigkeiten bekam in dieser Umgebung, die das nicht ganz akzeptieren wollte, dass der Glaube so einfach ist, dass man nur Jesus braucht und nicht die ganze Tradition. Und vieles mehr, einfach so ein paar Storys, auch von jungen Leuten. Und hinterher sagte er, gut, und jetzt geht ihr alle raus und wer Lust hat, mit Jesus zu beginnen, der kommt dann wieder rein. Und jetzt war ich natürlich gespannt wie ein Bogen und dann gingen alle Konfirmanden hinein, bis auf einen, der blieb draußen. Vor kurzem habe ich gerade der ehemaligen Sekretärin erklärt, die das immer noch im Gedächtnis hatte. Damals sind die alle da geblieben. Nur einer nicht. Der hat sich nicht entschieden. Sagte ich umgedreht, der war entschieden. Deshalb ist er draußen geblieben. Und dann haben sich alle an diesem Abend für ein Leben mit Jesus entschieden. Alle. Wobei für manche das nur eine vorübergehende Begeisterung war, die dann bald wieder abebbte. Einige sind heute noch unterwegs, nach über 30 Jahren. Aber es sah erst so aus, als ob gar nichts geschieht, als ob alle Gebete einfach in der Luft hängen bleiben. Ja, ich weiß nicht, wofür Sie beten. Vielleicht haben Sie Gebetsziele, die noch nicht erreicht sind. Vielleicht beten Sie schon jahrelang für irgendetwas. Vielleicht für Menschen, dass sie sich verändern, dass sie auch Heilung erfahren oder zum Glauben kommen. Oder dass irgendeine Beziehung wieder geheilt wird, die nicht in Ordnung ist. Ich wiederhole ein Beispiel von Georg Müller, einem deutschen Playboy aus dem letzten Jahrhundert, der vorletzten, muss man inzwischen sagen, der an der Universität war, aber sein Geld mehr für die Mädchen und die Musik ausgab und den Alkohol als fürs Studium, dann aber doch zum Glauben kam an Jesus und nach England ging, dort eine Sozialarbeit anfing unter Straßenkindern. Er hat sie gesammelt, hat sie versorgt, geschult und hat das alles auf Spendenbasis gemacht, das heißt, es gab kein soziales Netz. Er hat dann für alle seine Playboy-Freunde gebetet und auch mit ihnen geredet, dass die doch auch zum Glauben kämen. Und einer nach dem anderen kam zum Glauben an Jesus. Bei dem letzten hatte er 40 Jahre gebetet und spürte, ich werde sterben. Und der war noch nicht gläubig, aber er sagte sich, wenn ich 40 Jahre für ihn gebetet habe, dann wird Gott nicht mit einem Nein antworten. Und etwa 6 bis 8 Wochen nach seiner Beerdigung hat sich auch dieser letzte Freund für ein Leben mit Jesus entschieden. Das heißt, es ist sinnvoll, dran zu bleiben. Nicht zu sagen, es war umsonst. Wobei wir aber Gott weder überreden noch austricksen können. Und ich denke auch nicht zwingen sollten. Ich hörte ein Beispiel von einer Familie, wo die Tochter, eine junge Erwachsene, todkrank war. Und die Eltern wirklich Sturm gebetet haben und sozusagen Gott sie abgedrotzt haben. Und diese Tochter wurde wieder gesund, hat dann aber ein Leben geführt, wo die Eltern sich die Haare einzeln ausgerissen haben und dachten, wie gut wäre es gewesen, wenn sie gestorben wäre. Denn damals war ihr Leben noch weitgehend in Ordnung, während es jetzt nur noch Chaos ist. Sie hatten es Gott abgedrotzt, aber ich denke, das hat keinen Segen. Ja, wenn Gott seine Hand zurückzieht, suche sein Herz. Manchmal werden Wünsche in dem Feuerofen der Erwartung erhitzt. Und wenn man in ein Feuer hineinpustet, dann wird es ja noch stärker, noch heißer. Manche Eltern erfüllen ihren Kindern ihre Wünsche sehr schnell und tun damit nichts Gutes. Als ich als junger Pfarrer hierher kam, habe ich einigen Teenies Gitarre spielen beigebracht und manche Eltern haben dann sofort ihren Teenies eine Gitarre gekauft. Und so 6 Wochen später sagten die, nee, wir wollen das doch nicht. Jetzt hätten sie also eine Gitarre an der Wand hängen, aber haben nicht gespielt. Andere haben gesagt, leih dir doch erstmal eine Gitarre und wenn du es immer noch willst nach einem Vierteljahr, dann kaufe ich dir eine. Das war schon besser, denn die wussten, wenn die ein Vierteljahr schon mal durchgehalten haben, dann spielen sie auch weiter. Und wenn Gott uns jeden Wunsch sofort erfüllen würde, weiß ich nicht, was dabei rauskäme. Die Frau von Billy Graham sagte, wenn Gott alle Wünsche von mir sofort erfüllt hätte, hätte ich 7-mal den falschen Mann geheiratet. Der 8. war dann offensichtlich der Richtige. Sagt sie im Rückblick, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Gott liebt Sie und mich, wir müssen manchmal durchhalten und vor allen Dingen wissen, er erhört Gebete, aber wir müssen ihn nicht überreden. Und er weiß, in welche Richtung er führt. Das heißt, er führt nicht immer an Leiden vorbei, er führt auch hindurch, aber er ist auch heute noch bereit zu heilen, zu befreien und zu stärken. Herr Jesus, hab Dank, dass diese Frau dein Herz gesucht hat, ja, und es gefunden hat. Du siehst jeden von uns, du weißt, welche Fragen manche hat, wofür er gebetet hat und vielleicht nicht die Antwort bekam, die er gerne möchte. Danke, dass du uns dennoch liebst, dass du weißt, wie du antwortest, wie du führst, was du erfüllen möchtest und vor allen Dingen, wie das Vertrauen zu dir wächst. Amen.